Ich glaube, die allerwenigsten von uns fühlen sich bei 37 Grad Außentemperatur wohl. Andererseits, wenn es um unsere Temperatur innen drin geht, dann ist 37 Grad optimal. Warum das so ist, das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ich muss gestehen, als wir über unseren Podcast-Titel gesprochen haben, habe ich sofort an was Unanständiges, aber sehr Lustiges gedacht. Es gab mal eine Werbekampagne im Sommer, heiß wie dieser Sommer zum Teil, und die hieß, probier mal was Neues, Coke bei 3 Grad. Da ging es darum, dass man Cola total eiskalt trinken sollte. Was ich übrigens sowieso tue, und zwar Coke, Pepsi, Fanta, was auch immer. Und dann gab es eine super Verarsche, da sah man eine Röntgenaufnahme von einem Becken. Und in diesem Becken steckte rektal offensichtlich injiziert eine Colaflasche. Also man sah das Ganze natürlich nur als Röntgenbild, schwarz-weiß. Und dann stand oben drüber, probier mal was Neues. Coke bei 37 Grad.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kannst du hieraus etwas Unanständiges ableiten? Es ist mir wirklich nicht gelungen. Okay, herzlichen Glückwunsch.
Und 37 Grad ist unser Thema. Wir wollen auch über andere Temperaturen sprechen, aber 37 Grad ist zumindest für uns Menschen die Königstemperatur.
Genau.
Warum ist das so und warum sagen wir eigentlich immer 37, wo zum Beispiel die meisten Leute ja nicht exakt 37 Grad haben, wenn sie eine vernünftige Temperatur haben und, sagen wir, ihr normal Null messen?
Nee. Also wir haben schon als Normaltemperatur 37 Grad. Das ist die Frage, wo wir messen.
Ah.
Wenn wir unter der Achsel messen, dann ist es immer 0,5 Grad geringer.
Ja.
Nur diese Temperatur, 37 Grad, ist die sogenannte Kerntemperatur. Das ist also wirklich die Temperatur, die im Innern unseres Körpers ist. Wir haben ganz andere Temperaturen auf den Händen, auf der Haut, Außen, Oberfläche.
Also im Innern, wie weit ist es? Also zum Beispiel selbst unter der Zunge oder rektal habe ich meistens nicht ganz 37 Grad.
Genau.
Bedeutet das, dass ich falsch bin oder muss ich noch tiefer ins Innere vorstoßen, um diese Temperatur
Nein,
zu
Nein, du solltest sehen? Nicht versuchen, tiefer ins Innere vorzustoßen.
Ich meine theoretisch natürlich, als Gedankenexperiment.
Aber im Kern deines Körpers hast du eine Temperatur von 37 Grad, plus minus, aber plus minus ist da sehr, sehr klein. Wir haben tatsächlich ein ganz kleines Temperaturfenster, in dem der Körper nicht reagiert, und zwar im Kern wiederum. Wenn die Körperkerntemperatur sinkt unter 36,5, also nur um ein halbes Grad sinkt, fängst du bereits an zu zittern. Und wenn die Temperatur nur um ein halbes Grad steigt, also auf 37,5, fängst du bereits an zu schwitzen. Das heißt, der Körper hält diese 37 Grad sklavisch unter ganz, ganz großen energetischen Kosten aufrecht. Und er versucht sie also wirklich ganz, ganz genau einzuhalten bei 37 Grad.
Jetzt ist unser Körper normalerweise wahnsinnig sparsam. Und du hast gerade von den großen energetischen Kosten gesprochen. Es wäre also deutlich besser für den Körper, wenn er sagen würde, ich bin auch mal bei 36, ich bin auch mal bei 38, aber dafür verbrauche ich halb so viel Energie. Offensichtlich hat es einen Zweck oder einen guten Sinn, diese viele Energie zu verbrauchen. Warum ist das so?
Ich habe nach der Antwort auf diese Frage sehr intensiv gesucht und ich habe immer noch keine abschließende Antwort. Es wird aber noch viel absurder. Man würde jetzt sagen, okay, also man würde intuitiv sagen, das ist die optimale Temperatur für einen Körper, vielleicht weil Enzyme, weil bestimmte Stoffwechselvorgänge bei genau dieser Temperatur optimiert ablaufen. Das scheint auch so zu sein. Wir haben zum Beispiel eine Natrium-Kalium-Pumpe. Das ist also ein Vorgang auf der zellulären Ebene. Jede unserer vielen Billionen Zellen hat dieses. Und diese Pumpe verbraucht Energie. Verbraucht angeblich um die 30% der gesamten Energie, die wir verbrauchen. Also wir verbrauchen die Energie weniger zum Laufen oder zum Hochheben, sondern eben auf dieser kleinsten zellulären Ebene. Und dieser Vorgang soll bei 37 Grad optimal ablaufen.
Für dich als Mediziner ist das offensichtlich eine totale Selbstverständlichkeit, was
Natürlich.
Da in diesen Zellen passiert. Und ich muss zugeben, dass ich diesen Begriff der Natrium-Kalium-Pumpe schon oft gehört habe, aber du könntest auch eine Hydroxychloroquin-Pumpe erwähnt haben und ich wüsste ganz genauso viel darüber. Also kannst du Laien in wenigen Worten erklären, was diese Pumpe in Anführungszeichen, ich nehme an, es ist kein Gerät aus Metall, tatsächlich ist?
Diese Pumpe versucht, einen elektrischen Gradienten aufrechtzuerhalten.
Entschuldige, fangen wir nochmal dümmer an. Was ist ein elektrischer Gradient?
Also genau, mir war nach der Nennung klar, das ist eine dumme, wenn man ein Fremdwort durch ein zweites erklärt. Aber die Spannung innerhalb einer Zelle ist anders als außerhalb. Die Moleküle innerhalb einer Zelle sind in einer anderen Konzentration, als sie außerhalb sind. Das braucht die Zelle zum Leben, zum Funktionieren, um elektrische Signale abzugeben, um diese Spannungsdifferenzen niedriger oder wieder höher zu machen. Wie auch immer, eine Zelle ist ein aktiver Mechanismus und dieser aktive Mechanismus versucht eben immer eine Differenz nach außen, also hat gewisse Differenzen mit bestimmten Molekülen in seinem Inneren und Äußeren. Mhm. Und die haben aber das Bestreben, sich von sich aus wieder auszugleichen. Also Konzentrationen neigen dazu, sich so zu vermischen, dass du am Ende keine Konzentrationsdifferenz mehr hast. Und das muss der Körper eben unter großem energetischen Aufwand aufrechterhalten, indem er mehrere Pumpen betreibt. Und diese Pumpen brauchen eben Energie.
Okay.
Blöde Erklärung, gebe ich zu.
Kleine Pumpe in jeder Zelle, die versucht, die Spannung auszugleichen. Ungefähr so habe ich es verstanden.
Genau.
Reicht das fürs Erste?
Genau. Und kleine Pumpe, die ganz wenig Energie verbraucht, aber wenn ich Billionen von diesen Pumpen betreibe, dann ist der Energieverbrauch schon ziemlich hoch. Und wenn er jetzt bei 37 Grad optimaler oder energiesparender abläuft, als er meinetwegen bei 33 Grad ablaufen würde, dann wäre ja möglicherweise dieses sklavische Festhalten an den 37 Grad verständlich. Irritierend ist aber dabei, dass andere Tiere ganz andere Temperaturen haben, an denen sie ebenso sklavisch festhalten. Die haben aber im Grunde dieselben oder ganz vergleichbare Pumpen in ihrem Innern oder ganz vergleichbare Enzyme in ihrem Innern. Ganz vergleichbare.
Das heißt, du willst sagen, du hast eine gute Erklärung gefunden, die nur so lange funktioniert, bis man weiß, dass jede andere Erklärung genauso gut ist.
Machen wir es ganz praktisch. Also wir haben 37 Grad. Okay.
Ja.
Unsere streichelnden süßen Katzen haben 39. Okay. Meine Hühner draußen haben 41,5. Mhm. Und zwar als reguläre Temperatur.
Also nicht, draußen meinst du jetzt vom Haus, du meinst nicht die Außentemperatur der Hühner?
Ich meine, im Innern ihres Federkleides haben sie eine Temperatur von 41,5. Die Amseln draußen haben sogar über 43 Grad. Auf der anderen Seite gibt es Tiere wie der Schnabeltier, der hat nur 31 Grad. Mhm. Oder der Elefant nur 36. Oder der Igel nur 35. Also diese Tiere haben ganz andere Solltemperaturen und halten ebenso sklavisch an diesen Temperaturen fest, wie wir an der unseren.
Da du ja offensichtlich keine Erklärung hast, würde ich dir gerne mal einfach mal eine wilde Hypothese zuwerfen und du sagst mal, was du davon hältst. Natürlich aus dem Bauch, weil wir haben ja keine Fakten. Möglicherweise ist es gar nicht so wichtig, welche Temperatur man hat. Aber da wir ja alle irgendwelche evolutionären Entwicklungen hinter uns haben, pendelt sich das irgendwann bei einer Temperatur ein. Und wichtig ist nur, dass es eine konstante Temperatur ist, auf die alles im Körper abgestimmt ist.
Ja, aber warum sollte also der Aufwand dieser 37 Grad, ich darf es nochmal komplizierter machen.
Bitte.
Ich argumentiere jetzt mal von rückwärts.
Also du willst sagen, meine Idee ist Quatsch, aber erklär mir jetzt mal warum.
Evolutionär kommen wir auf diese 37 Grad, wenn wir uns überlegen, wo wir herkommen. Also wenn wir jetzt noch ein paar Millionen Jahre weiter zurückgehen als unsere Geburtsdaten, landen wir in Ostafrika. Mhm. Und die Temperaturen in Ostafrika sind so, wir haben so eine Wohlfühltemperatur von 27, 29, 31 Grad. Mhm. Bei dieser Temperatur erhitzt unser Körper ja weiter, weil wir eine Abwärme erzeugen.
Übrigens, klares Nein. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich schon lange nicht mehr in Afrika war. Aber meine Wohlfühltemperatur liegt deutlich niedriger.
Glaubst du wirklich?
Ja, auf jeden Fall unter 30 Grad, würde ich sagen.
Also eigentlich ist es so, dass wir mit dieser, ich argumentiere mit Büchern, Studien und allem, dort ist die Rede von einer Wohlfühltemperatur um diesen Bereich herum.
Okay.
Der ist ja deutlich niedriger als die Kerntemperatur, die wir optimal anstreben, 37 Grad. Aber da der Körper durch die verschiedenen physiologischen Prozesse in seinem Innern Abwärme erzeugt, wie jeder Motor ja auch Abwärme erzeugt, erzeugen wir bei einer Außentemperatur von etwa 30 oder so Grad dann tatsächlich eine Körperkerntemperatur von 37 Grad. Da müssen wir weder frieren noch schwitzen, um die Temperatur zu halten. Okay. Also insofern ist diese Temperatur von 37 Grad möglicherweise auch evolutionär verständlich und begründbar. Mhm. Und für uns dann eben optimal, weil sich unsere Stoffwechselvorgänge tatsächlich darauf eingestellt haben im Laufe der Jahrmillionen. Irritierend ist es trotzdem, dass eben andere Tiere, die ähnliche Stoffwechselvorgänge wie wir haben, ganz andere Temperaturen haben, die sie mit demselben großen Energieaufwand, ist ja nicht nur Energie, die sie brauchen zum Zittern oder so, sondern auch, man verliert Flüssigkeit, Mineralien, Salze beim Schwitzen. Also es ist teuer, eine solche Temperatur um jeden Preis aufrechtzuerhalten.
Und ich gehe aber davon aus, dass diese anderen, das wird man ja auch rausgefunden haben, es gibt ja nun wirklich beileibe viel unfreundlichere Tierversuche, ich gehe davon aus, dass diese anderen Tiere auch andere Wohlfühltemperaturen haben, oder?
Ja, davon würde ich auch ausgehen. Das Thema klingt ja total langweilig. 37 Grad, Gott, wie dröge.
Ja, wenn man das Bild von der Coca-Cola nicht gesehen hat, ist es langweilig. So ist es hochspannend.
Wenn man dann weiter ins Detail geht, kommt man auf überraschende Dinge. Es gibt tatsächlich Aborigines in Australien zum Beispiel, die eine größere Temperaturtoleranz haben. Also bei uns ist es so, sobald die Kerntemperatur ein wenig kälter oder wärmer wird, fangen wir an zu frieren oder zu schwitzen. Mhm. Die Muskeln fangen einfach an zu zittern und wie auch immer. Und es gibt tatsächlich eben Völker, die durch eine Art Training, aber Training generationenlang oder wie auch immer, die es schaffen, sehr viel später erst anzufangen zu zittern. Das heißt, der Körper kühlt also deutlich weiter runter und fängt sehr viel später erst an zu zittern. Das heißt, nachts, wenn es kalt wird, kühlen die tatsächlich um einige Grad runter, ohne zu zittern. Das können wir nicht. Wir würden sofort anfangen zu zittern. Ja. Und das gibt es sowohl in Australien, ist es beobachtet worden.
Ich zitter schon beim Zuhören übrigens.
Ja, ich auch. Der Gedanke ist nicht angenehm. Mhm. Das hat man beobachtet bei australischen Aborigines. Das hat man auch interessanterweise beobachtet bei koreanischen Perlentauchern, die in sehr kaltem Wasser relativ lange tauchen müssen. Und die tatsächlich auch eine solche gesteigerte, eine geweitete Temperaturtoleranz haben, sodass sie eben nicht unter Wasser sofort anfangen zu zittern. Die fangen erst an zu zittern, wenn der Körper im Kern 2 Grad unter 37 wird. Da würden wir schon lange zittern, da fangen die erst an.
Und ist es auch so, dass die dann weniger Kreislaufprobleme bekommen, also auch weniger Hitzeschocks, dass es länger bei denen dauert, bis die erfrieren? Oder ist es so, dass bei diesen extremen Temperaturen dann doch wieder alle gleich behandelt werden sozusagen?
Dies hier ist nur die Einstellung unseres inneren Thermostats. Also wir haben eine Art Temperatursensor, der ist interessanterweise, also wir spüren Temperaturen auf der Haut, wir spüren Temperaturen an einigen Stellen, aber der zentrale Sensor, den wir haben für Temperatur, ist der Hypothalamus, tief im Gehirn. Der misst die Bluttemperatur. Mhm. Und ein Teil des Hypothalamus reagiert, also im vorderen Hypothalamus, der reagiert auf Wärme. Wenn es zu warm wird, dann beginnt ja ein Notfallprogramm kühlen. Und der hintere Teil des Hypothalamus ist zuständig für Kälte. Wenn das Blut zu kalt wird, dann geht von dem eine Befehlskaskade aus im Sinne von Zittern. Es muss mehr wärmer werden. Und dieser Temperatursensor, genau der ist der, der dann die Befehle gibt, jetzt zu reagieren. Und der gibt diese Befehle eben deutlich später. Das heißt nicht, dass das Herz, das Hirn oder andere Organe robuster wären, sondern das Signal, die Temperatur jetzt auszugleichen, kommt einfach später. Das ist offensichtlich eine Frage des Trainings.
Die leben eigentlich auch gefährlicher, weil das Signal kommt später. Also das Problem ist dann aber genauso groß irgendwann.
Ja, aber das Signal kommt ja rechtzeitig. Also ob du jetzt bei 36,5 Grad anfängst zu frieren oder ob du bei 35 Grad anfängst zu frieren, zu zittern, ist beides nicht lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich wird es wirklich. Tödlich sind Temperaturen so ab 20 Grad und drunter. Da kriegst du Herzflimmern, Herzkammerflimmern und dann ist es wirklich vorbei. Du verlierst vorher das Bewusstsein, aber tot gehst du erst bei diesen Temperaturen, dann aber eben wirklich.
Tot gehen, finde ich, ist ein sehr schöner Ausdruck. Man merkt, woher du kommst. Warum soll man auch seine Herkunft verleugnen? Wäre es denn denkbar, was jetzt bei den Aborigines passiert ist, also vom rein physiologischen Standpunkt, wäre es theoretisch denkbar, dass unsere Kerntemperatur sich über die nächsten 100.000 oder 500.000 Jahre ändert?
Das wäre ohne weiteres denkbar. Auch im Sinne einer Anpassung an unsere Lebensräume. Wobei das natürlich im Sinne der gesamten Menschheit nicht ganz logisch ist, weil wir haben ja von ostafrikanischen Becken oder wie das heißt, wir haben ja ganz kalte und auch sehr warme Gegenden besiedelt. Aber es ist natürlich so, dass für Eskimos wäre es sehr sinnvoll, diese Normaltemperatur etwas niedriger zu haben. Dann müsste man einfach weniger Energie zuführen, weniger essen. Es wäre auch sinnvoll, nein, das wäre es eigentlich nicht. Man könnte den Gedanken haben, dass es sinnvoll ist, nächtens ein wenig abzukühlen, um morgens sich wieder aufzuwärmen. Mhm. Aber da ist natürlich das Neuaufwärmen wiederum ein sehr energieaufwendiger Vorgang. Wenn du dein Büro am Freitagabend verlässt, stellst du die Heizung ja auch nicht komplett aus, sondern nur ein bisschen runter, weil man weiß, wenn du sie ganz ausstellst, ist es sehr viel energieaufwendiger, die Räume wieder von null hochzuheizen, als sie auf einer gewissen Minimaltemperatur gelassen zu haben. Also insofern ist es wahrscheinlich energetisch nicht sinnvoll, nachts ganz deutlich runterzukühlen. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, ein bisschen runterzukühlen.
Also ich mag es warm. meine Frau mag es kalt, deswegen wird nachts das Fenster bei uns geöffnet. Klar, wir haben einen Kompromiss gefunden und das gemacht, was sie möchte, ist klar.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass ich selbstverständlich sagen würde, meine Kerntemperatur sinkt jede Nacht und ich muss mich morgens wieder hochheizen. Und ich kann dir sagen, es ist kein Spaß, du hast völlig recht.
Du hast recht in der Beobachtung. Deine Kerntemperatur sinkt tatsächlich nachts und sie erreicht morgens gegen 6 Uhr. Das ist aber eine Frage des Biorhythmus, das kann also ganz unterschiedlich sein.
Du willst sagen, es liegt nicht am geöffneten Fenster?
Nein, das liegt nicht am geöffneten Fenster. Wir haben morgens früh beim Aufwachen so ziemlich die niedrigste Temperatur des gesamten Tages und wir haben so gegen 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr abends die höchste Temperatur des gesamten Tages. Das differiert aber in der Summe nur um ungefähr 1 Grad.
Okay, das ist interessant. Und was für eine Funktion hat es? Weil wir nachts einfach die Energie für was anderes brauchen, oder?
Keine Ahnung. Es ist einfach so. Die Frage, was für eine Funktion hat das, ist eine berechtigte, aber eine, die man in der Medizin ziemlich häufig nicht beantworten kann. Was wir wissen ist, zu heiß sollte der Körper auch nicht werden. Also ich hatte ja gesagt 20 Grad, dann kriegst du Herzkammerflimmern, dann ist vorbei. Zu heiß ist aber auch dumm, also so ab 42,5, 43 Grad gerinnt Eiweiß. Und dann sind die gesamten Strukturen im Körper kaputt. Das ist dann auch schlecht. Aber dazwischen kann man sich eben bewegen.
Hat es für, also nicht nur Aborigines, sondern zum Beispiel auch Igel Vorteile, eine andere Kerntemperatur zu haben?
Wissen wir nicht. Aber es hat natürlich Riesenvorteile, einen Winterschlaf halten zu können. Das heißt, die Körperkerntemperatur für einen gewissen Zeitraum abzusenken. Ja. Es hat natürlich, der absolute Königsweg wäre natürlich, überhaupt keine Körpertemperatur zu produzieren, sondern einfach die Temperatur der Umgebung anzunehmen. Das ist bei wechselwarmen Tieren so. Also Reptilien, Fische, Amphibien, Insekten, wie auch immer. Die produzieren keine eigene Temperatur. Die sparen unfassbar viel Energie, sind aber natürlich, wenn es kalt ist, relativ leicht zu fangen und zu fressen.
Aber die haben ja trotzdem einen Stoffwechsel. Das heißt, die erzeugen schon Energie, das wird nur nicht in Wärme umgesetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die haben keinen Sollwert.
Okay.
Die haben einen Stoffwechsel, ja. Dieser Stoffwechsel ist, je geringer, je kälter es ist. Es gibt eine Regel, also die das mathematisch in Beziehung setzt. Und die Erfindung der gleichen Temperatur, wenn man das so sagen darf,
ja,
wie bei allen Säugetieren, die Erfindung der gleichen Temperatur, der immer gleichen Temperatur, ist zwar energetisch sehr, sehr teuer, hat aber den Riesenvorteil, dass wir uns einen neuen ökologischen Raum erobert haben, die Nacht. Während diese Tiere, die wechselwarm sind, die also die Umgebungstemperatur annehmen,
ja,
diese Tiere nachts einfach nicht mehr aktiv sein können, weil der Stoffwechsel so runtergefahren ist, weil die Temperatur so runtergefahren ist. Und wir können uns auch nachts bewegen. Und wenn du mal eine Maus neben einer Schlange gesehen hast und die Schlange ist durch die Kälte bewegungsunfähig und die Maus tanzt ihr auf der Nase rum, obwohl sie ihre klassische Beute ist, das ist schon von Vorteil. Ganz offensichtlich hat es sich ja gelohnt.
Ich warte die ganze Zeit noch auf eine Pointe, aber vielleicht einfach nur, weil du Neurologe bist und generell immer das Gehirn feierst. Ich warte die ganze Zeit auf die Pointe, wo du dann sagst, ja, bei dieser Temperatur kann unser Gehirn besonders gut arbeiten. Sonst, wenn man eine andere Temperatur hat, denkt man einfach nicht so gut wie wir Menschen.
Es gibt ja, es ist ja noch viel pointenreicher als dieses.
Okay.
Ich hatte ja betont, dass sich das eigentlich nicht groß unterscheidet, dass wir eigentlich eine relativ konstante, permanente Temperatur haben.
Genau. Okay.
Es ist ja auch nicht zu erwarten, dass das Gehirn außerhalb dieser von ihm selber angestrebten Temperatur besser funktioniert. Lustig ist allerdings die Tatsache, dass es Studien gibt, die Frauen und Männern unterschiedliche Außentemperaturwerte unterstellen zum optimalen Denken. Im Gegensatz zu dir und deiner Gattin sagt man aber gemeinhin, dass Frauen bei höheren Temperaturen besser denken und funktionieren und Männer bei etwas niedrigeren.
Ja, entschuldige bitte, aber wir schlafen nachts. Da gibt es keinen Denkwettbewerb. Es geht darum, bei welcher Temperatur wir schlafen und nicht nachts um die Wette denken.
Naja, wie wir ja schon mal in der Folge über den Schlaf angerissen haben, denken wir nachts ja in derselben Intensität weiter. Das Bewusstsein hat Urlaub, aber das gesamte Gehirn außerhalb des Bewusstseins und damit 99,9% aller Denkprozesse ist ja weiterhin aktiv.
Das stimmt, aber ich unterstelle, dass diese Studie gemacht wurde mit Leuten, die wach gedacht haben.
Ich würde das auch unterstellen, weil die Messfähigkeit von Gedanken im Schlaf sehr eingeschränkt ist. Aber man sagt, Frauen denken bei höheren Temperaturen besser. Also insofern sollte man, naja, im Geschlechterkampf eher die Thermostate etwas runterdrehen. Hm.
Du hast ja gerade gesagt, wenn der Körper die Kerntemperatur nicht hat, dann fängt er sofort an zu regulieren, ne? Zu zittern oder zu schwitzen. Klar, mhm. Das heißt, dass die Kerntemperatur um jeden Preis erhalten werden soll. Wenn jetzt jemand, wie ich zum Beispiel, sagt, er ist gegenüber Temperaturen relativ unempfindlich. Also ich habe das Gefühl, dass ich sowohl bei kalten als auch bei warmen Temperaturen aber noch ganz gut funktioniere und zum Beispiel mich auch nicht unwohl fühle, wenn es zu heiß ist und ich dann eben schwitze und so. Sagt das dann was einfach nur über meine Psyche oder sagt es auch was darüber, dass ich einen Körper habe, der vielleicht ganz gut diese Kerntemperatur nachregulieren kann?
Also vermutlich sagt es primär was über deine Psyche. Mhm. Aber es gibt tatsächlich sehr kleine Untersuchungen, die festzustellen glauben, dass man dieses Toleranzfenster, dieses Fenster, in dem man eben weder schwitzt noch friert, als Individuum durch Training erweitern kann. Also, dass man tatsächlich trainieren kann, erst später anzufangen zu frieren und sich dann entsprechend bei etwas kühleren Temperaturen wohlzufühlen, auch nicht dadurch, dass man was überzieht, sondern wirklich, obwohl es im Kern des Körpers kälter wird.
Du bist ja Temperaturkonsul der finnischen Botschaft oder sowas ähnliches jedenfalls. Ich glaube, zumindest Ehrensaunierer Finnlands. Würdest du nämlich an darauf hinaus wollen, dass man das am besten trainieren kann, indem man regelmäßig in die Sauna geht?
Das glaube ich nicht. Bei der Sauna passiert ja etwas anderes. Du gehst in die Sauna und zunächst einmal schwitzen wir nicht. Obwohl, und das ist ja eigentlich erstaunlich, du empfindest die Temperatur ja sofort, die Hitze, die knallige Hitze.
Das stimmt.
Aber du fängst nicht an zu schwitzen, solange bis deine Kerntemperatur wirklich um ein halbes Grad angestiegen ist. Erst dann kommt das Signal vom Hypothalamus, das Notfallsignal vom Hypothalamus dann auch, wir müssen dringend etwas tun, weil es sonst hier drin zu heiß wird. Mhm. Das kann man tatsächlich trainieren, aber in dem Sinne trainieren, dass du schneller anfängst zu schwitzen. Leute, die sehr häufig in die Sauna gehen, entwickeln keine höhere Toleranz gegenüber der Hitze in dem Sinne, dass sie später anfangen zu schwitzen, sondern im Gegenteil, der Körper reagiert schneller, warum auch immer. Aber es ist eigentlich der gegenteilige Effekt von dem, den du jetzt gerade vermutet hast.
Ja, und eigentlich müsste man jetzt sagen, und weil der Körper das macht, hat er auch irgendwelche Vorteile in der Sauna. Denkt zum Beispiel besser. Während die anderen einfach nur schwitzen, komme ich auf tolle Ideen.
Wenn du in der Sauna sitzt, hat der Körper nur ein Ziel und das ist Überleben. Mhm. Der Zustand in der Sauna ist ja ein ganz widernatürlicher. Diese Temperatur in Kombination mit dieser sehr hohen Luftfeuchtigkeit gibt es in der Natur nicht und ist in der Natur für Menschen auch nicht überlebbar. Wir können in der Sauna 10 Minuten überleben oder auch 20, aber nicht 60 oder 2 Stunden.
Ja.
Und insofern fährt der Körper sofort ein Notfallprogramm hoch und versucht durch Schwitzen und einige unlogische Reaktionen einfach das nackte Überleben zu sichern.
Was sind die unlogischen Reaktionen?
Die unlogischen Reaktionen sind, wenn du in die Sauna gehst, dann weiten sich alle peripheren Gefäße.
Aha.
Und du fängst an zu schwitzen. Das ist auch total logisch, weil durch die Verdunstung des Schweißes kühlt sich die Haut ab. Und dieser Kühleffekt soll ja jetzt auch, von dem Kühleffekt soll ja jetzt auch das Innere des Körpers profitieren.
Ja.
Also weiten sich die peripheren, die Gefäße unter der Haut, um diese Kühlung nach innen zu tragen. Das ist soweit so logisch, aber es ist nicht mehr logisch, wenn du in einer so extrem heißen Umgebung bist wie einer Sauna. Da ist es nämlich durch die 80 Grad und die extreme Feuchtigkeit so, du kannst so viel schwitzen, wie du willst. Die Haut wird immer viel heißer sein als der Körperkern. Die Haut ist 40, 42 Grad oder so.
Okay.
Oder sogar noch ein bisschen heißer. Und durch diese aufgestellten, geweiteten peripheren Gefäße wird jetzt plötzlich Wärme von außen nach innen transportiert, wo eigentlich Kühlung von außen nach innen transportiert werden sollte, weil der Körper auf diese Extremtemperaturen, für diese Extremtemperaturen hat er kein Notfallprogramm.
Aber in der Sauna überleben wir sie nicht nur, sondern wir genießen sie auch.
Wir genießen sie auch und wir profitieren auch sekundär davon, aber eben nur indirekt, weil es eben sehr gut ist für Herz und Kreislauf, weil es gut ist für Blutdruck und Gefäße, also das Auf und Ab, das Weiten und wieder zusammenziehen, weil es auch gut ist für unser Immunsystem, was durch die Sauna aktiviert ist. Und weil es gut ist für unsere Psyche. Aber im Grunde ist es einfach ein Notfall für den Körper.
Noch eine Frage. Es gibt ja einen Zustand, wo unser Körper ganz von selbst entscheidet, diese Kerntemperatur deutlich zu verlassen. Nämlich, wenn wir Fieber haben. Erstmal nochmal, warum ist das so? Und warum, wenn das so gut ist, warum haben wir nicht so einen Mechanismus, dass immer, wenn wir das Gefühl haben, ach, wir könnten krank werden oder wir begeben uns in eine Situation, wo man sagt, ach, hier könnte ich mich anstecken, könnte ich ja mal meine Körpertemperatur einfach mal 1,5 Grad zum Beispiel hochfahren, um die Abwehr auf Trab zu halten.
Es ist gar nicht ganz klar, oder zumindest mir ist gar nicht ganz klar, wozu das Fieber am Ende gut ist.
Oha.
Es kann sein, dass das Fieber eine ein Nebenprodukt von bakteriellen Giften ist.
Also das heißt, diese Idee, dass Fieber nur anzeigt, im Körper ist mehr Action, weil das Immunsystem arbeitet, ist so nicht belegt. Und die Idee, dass man sagt, ja, Fieber ist total gut, weil da im Körper neue Verbindungen im Gehirn und so weiter geknüpft werden, was ich in manchen anthroposophischen Büchern gelesen habe, ist auch nicht belegt?
Die Idee ist nicht nur nicht belegt, die habe ich auch noch nie gehört.
Wirklich nicht?
Wir handeln ja auch gegen das Fieber. Wir leiden ja auch unter dem Fieber. Es belastet uns ja auch extrem. Und es ist traditionell ja so, dass man mit Wadenwickel oder so die Körpertemperatur wieder runterholt, was aber nicht ganz logisch ist, weil der Körper hat jetzt diese Sollwertveränderung. Also das Fieber ist ein zentral gesteuerter Vorgang. Der Körper hat diese Temperatur, wie du völlig zu Recht sagst, von 37 Grad aktiv auf 38 oder 38,5 oder 39 hochgestellt.
Ja.
Und wenn ich jetzt durch Wadenwickel, durch Verdunstung, versuche diese Temperatur zu drosseln, dann funktioniert das auch nur kurzfristig, denn der Körper kämpft dagegen an. Er hat eben diesen höheren Normwert, den er zu erreichen versucht. Und das kann ich wiederum nur verhindern, wenn ich zum Beispiel Aspirin nehme.
Ja.
Das greift nämlich tatsächlich zentral in diesen Thermometer ein.
Ja.
Und verstellt ihn wieder nach unten.
Also ich wollte nur sagen, ich hab mal eine richtig fette Grippe gehabt. Es war in der Zeit, als die Schweinegrippe rumging, aber ich weiß nicht, ob ich die hatte, aber ich hatte jedenfalls richtig hoch, weit über 40 Fieber. Und habe dann, weil ich arbeiten musste, es ging gar nicht anders, habe ich dann so nah an der Höchstdosis alle paar Stunden Paracetamol eingeschmissen, um das Fieber zumindest auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, naja, ich störe ja meinen Körper. Eigentlich ist das Fieber da, um die Grippe zu bekämpfen und so weiter. Und der Heilungsprozess hätte länger dauern sollen, aber er ging sogar erstaunlich schnell. Also ich will das jetzt nicht jedem empfehlen oder so, aber auf jeden Fall war ich nach 3 Tagen wieder einigermaßen auf den Beinen und hatte mit 1 bis 2 Wochen gerechnet. Und alle Experten und meine Ärzte haben auch mit 1 bis 2 Wochen gerechnet. Es scheint zumindest nicht so gewesen zu sein, wie ich ursprünglich gedacht hatte, dass ich nämlich eigentlich dem Körper ins Handwerk fusche.
Ich würde sehr ausdrücklich nicht auffordern, das Fieber laufen zu lassen, mit dem Gedanken, dass der Körper vom Fieber profitiert. Nein, ich würde Fieber sehr ausdrücklich maßvoll zwar, aber zu reduzieren versuchen, weil das Fieber ist eine maximale Belastung für den Körper. Mhm. Und es ist gar keine Unterstützung bei solchen Sachen. Ich weiß nicht, was Anthroposophen dazu sagen, aber aus meiner wissenschaftlich-medizinischen Sicht der Dinge ist Fieber in dem Zusammenhang nicht wünschenswert, weil viel zu belastend und auch nicht wirklich nützlich.
Sagen wir mal so, ich habe es öfter aus anthroposophischen Kreisen gehört. Ich habe es in einem Buch gelesen, was ein anthroposophischer Arzt geschrieben hat. Das ist ein dickes gelbes Buch und wenn ich mich richtig erinnere, stand da sinngemäß drin, dass Fieber ganz super ist für die Entwicklung, speziell von Kindern und dass die hinterher im Kopf deutlich weiter sind als vorher, was ich nicht bemerkt habe.
Das würde ja voraussetzen, dass Kinder sehr lange Fieber haben müssen, oder? Das falsch?
Nee, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber es war so nach dem Motto, da passiert dann irgendwas, das ist super für quasi den Reifeprozess und das merkt man eben, das ist nicht nur was Körperliches, sondern man merkt dann auch, ich weiß nicht, ob es Gehirn oder Geist gesagt wurde, sich weiterentwickelt hat und dass die Kinder nach so einer Krankheit auf einem ganz anderen Niveau sind. Ich persönlich habe immer gedacht, naja, man macht sich ja immer total Sorgen und während der Krankheit sind die Kinder auf einem so erbärmlichen Niveau, dass wenn sie wieder besser drauf sind, man natürlich denkt, hey, wow, der erzählt ja tolle Sachen, weil er einfach nicht mehr krank ist. Also da habe ich gedacht, da kann man drauf kommen an solchen Beobachtungen, aber es war für mich nicht einleuchtend, was ich da gelesen habe, als Regel.
Ich würde mit aller mir zur Verfügung stehenden Heftigkeit und Aggressivität ausdrücklichst widersprechen. Also ich kann mir keinen, wie auch immer gearteten Vorgang vorstellen, auf dessen Basis das Gehirn davon profitieren sollte, längere Zeit höheres Fieber zu haben. Mhm. Und diese Vorstellung, dass Kinder sozusagen reifen durch bestimmte Dinge. Ich habe mal ganz ernsthaft einen Kinderarzt gehört, der gegen die Kinderlähmung, die Polio-Impfung war. Und das mit dem Argument, dass Kinder an Krankheiten reifen würden. Ja klar, ein Kind, was eine schwere Krankheit hat, mag dadurch erwachsener werden. Oder ein Kind, das beinahe gestorben wäre, mag dadurch wirklich erwachsener werden.
Aber ein Kind, was stirbt zum Beispiel, wird nicht erwachsen, sondern nur tot.
Ja, das scheint mir trotzdem kein Weg zu sein. Also nee. Mit Verlaub gar nicht. Fieber als Voraussetzung zur besseren Reifung eines kindlichen Gehirns ist einfach Quatsch. Ich möchte noch eine Geschichte, wir reden über Fieber und heiße Temperaturen. Mhm. Ich möchte einmal ganz kurz ins Gegenteil greifen und einen Case Report erzählen, der mich tief beeindruckt hat. Und zwar geht es um eine Ärztin, eine im Jahre 1999 29 Jahre junge schwedische Ärztin, Anna Bergenholm. Das war eine Chirurgin und die war mit 2 Freunden auf einem, ich glaube, Skilanglauf-Ausflug. Und ist dann irgendwo in Schweden im Winter in einen Fluss, so einen kleinen Fluss, eingebrochen und hatte sich durch den fließenden Fluss unter dem Eis so verkantet, dass ihre Freunde sie nicht rausbekamen.
Um Gottes Willen.
Ja, und dann hing sie da unten und dann kühlte sie immer weiter aus, dann wurde sie bewusstlos und dann setzte ihr Herz aus. Die Freunde bekamen sie nicht raus. Die haben dann einen Notruf abgesetzt und die kamen dann auch irgendwann. Fakt ist, dass die Frau, als sie aus dem Wasser geholt wurde, mit Kettensäge und einem Pipapo, der Notärzte dann, als sie aus dem Wasser geholt wurde, eine Körperkerntemperatur von 13,7 Grad hatte.
13, nicht 30, ja, ich habe es richtig verstanden.
13,7 Grad.
Aha.
Sie war klinisch tot zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nicht biologisch, weil biologisch tot heißt, das Gehirn ist tot und sie wird nie wieder zum Leben erwachen. Aber in diesem Fall war es so, dass die sie begleitenden Ärzte auch den richtigen Notruf abgesetzt haben und dass dann eben ein Hubschrauber kam und dann hat man sie reanimiert. Aber sie wurde vorher ja nicht reanimiert. Also sie hing in diesem Eisbach fest, ohne eine Herzaktion, ohne jeden Kreislauf und ohne Sauerstoff und ohne Bewusstsein. Und nach erst 3 Stunden hat man sie rausgeholt, hat sie reanimiert, hat sie langsam erwärmt, hat ihr Sauerstoff gegeben. Und das Erstaunliche ist, sie wurde wieder wach, sie wurde wieder normal. Und sie wurde wieder Ärztin. Also sie arbeitet auch heute wieder als Ärztin. Diese Frau hat einen klinischen Tod 3 Stunden lang überlebt. Es gibt eine Pointe, die ist aber eine billige Pointe.
Okay.
Sie war vorher, wenn ich das richtig weiß, Chirurgin und hatte eigentlich nur ein einziges Symptom durch diese, also sie ist ja dem Tod so knapp von der Schippe gesprungen, wie jemand nur springen kann. Sie hatte nur ein einziges Folgesymptom. Das war ein gewisses Zittern, sodass sie als Chirurgin nicht mehr arbeiten konnte. Und jetzt, ich glaube, als Psychiaterin arbeitet, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das Irre an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass es zeigt, der Stoffwechsel wird natürlich massiv runtergefahren. Ja. Wenn die Temperatur sinkt, geht der Stoffwechsel runter. Und 13,7, wie gesagt, der absolute Rekord in der Menschheitsgeschichte, hat den Stoffwechsel im Gehirn so runtergefahren, dass sie diese 3 Stunden ohne Sauerstoff überlebt hat.
Und es muss ja ein absoluter Sweet Spot gewesen sein, denn soweit ich weiß, es gibt ja immer wieder Versuche, dass man sagt, Leute, die todkrank sind oder einfach sehr alt und die für die Ewigkeit bewahrt werden sollen, die friert man ein. In Amerika ist das, glaube ich, legal. Kryoschlaf heißt das. Und manche machen das auch direkt nach ihrem Tod sozusagen, weil sie denken, naja, das bisschen, was, woran ich dann gestorben bin, das kann man vielleicht in ein paar hundert Jahren heilen und so weiter. Aber bis jetzt ist es wohl so, dass wenn wir Menschen richtig einfrieren, dass dann eben Zellen kaputt gehen und die alle darauf setzen, dass man später durch magische Weise Nanoroboter oder irgendwas die Zellen wieder reparieren kann. Sprich, wenn man zu sehr eingefroren wird oder zu sehr unterkühlt wird, gehen richtig Sachen kaputt.
Genau.
Das heißt, es muss genauso gewesen sein, dass sie quasi wirklich in so eine Art Winterschlaf kam, wo also das Gehirn offensichtlich ganz wenig Schaden genommen hat, aber es war nicht kalt genug, dass ihre Zellen kaputt gegangen sind.
Für einen Winterschlaf war es viel zu kalt.
Okay.
Nur, der Punkt ist einfach der, bei 0 Grad frieren Zellen, friert Wasser. Und frierendes Wasser dehnt sich aus.
Ja.
Und eine Zelle, die gefriert, ist damit zerstört. Aber sie war ja von gefrorenem Wasser immer noch 13,7 Grad entfernt. Das heißt, ihr Gehirn war ganz, ganz runtergeschraubt, so runtergeschraubt, dass man vermutlich auch keinerlei EEG-Aktivität mehr hätte messen können, also keine Hirnstromaktivität mehr hätte messen können. Und ihr Gehirn war aber eben so runtergeschraubt, dass eben der Stoffwechsel im Gehirn auch fast nicht mehr stattfand. Sie hätte dieses nicht jahrelang überlebt, wohlgemerkt.
Ja.
Dazu war es dann doch zu warm. Die Lösung gibt es nicht. Also wenn du wirklich jahrelang überleben willst, musst du unter 0 Grad gehen. Und dann ist das Gehirn irreversibel kaputt.
Überleben war jetzt auch schwierig, ne? Der Begriff. Wenn du jahrelang überleben willst, musst du unter 0 Grad gehen.
Ist in der Tat.
Ja, ich will nochmal nachfragen, aber genau.
Das Interessante hier ist eben, dass es zeigt, dass man durch Kälte geschützt ist. Und in Tromsø, das ist das Krankenhaus, wo sie behandelt worden ist, gab es nach ihrem Fall die goldene Regel, kein Erfrorener ist tot, wenn er nicht warm und tot ist. Also wenn jemand im erfrorenen Zustand zu uns reinkommt, dann behandeln wir ihn so lange und erwärmen ihn so lange, bis wir zuverlässig wissen, dass er wirklich tot ist. Mhm. Aber er darf nicht kalt und tot sein, weil dann könnte es sein, dass er wie Frau Bergenholm in Wirklichkeit gar nicht tot ist.
Aber ich nehme ganz stark an, dass Sie keinen zweiten Fall dieser Art gefunden oder getroffen haben, sonst würdest du das jetzt erzählen.
Das stimmt, aber es stimmt auch wieder nicht. Denn diese Technik benutzt man heute in ganz, ganz schweren Fällen bei Operationen, bei Gehirnoperationen. Dass man tatsächlich die Patienten so runterkühlt, dass sie genauso wie Anna Bargenholm keine Hirnaktivität mehr haben und sie dann in diesem Zustand operiert und auch länger operieren kann und sie dann eben wieder reanimiert und erwärmt. Das ist die allerletzte Chance bei ganz schwierigen Operationen, aber es wird in ganz wenigen Spezialkliniken tatsächlich so gemacht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.